Graz im November 1967. Nachdem zwei junge Männer das Gerücht aufschnappen, dass ein Nachbar 100.000 Schilling in bar bei sich zu Hause hat, schmieden sie einen Plan, den Mann abzulenken und ihm das Geld zu stehlen. Doch es kommt alles anders. Und damit herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur und der Host dieses Podcasts und ich freue mich, heute unseren langjährigen Kriminalreporter Hans Breitegger zu begrüßen. Servus Hans.
Servus David.
Ja, unser heutiger Fall bzw. der Hinweis dazu, der kommt von einem Delikthörer diesmal. Das ist eine Premiere für uns. Der hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, dass er in seiner Nachbarschaft da so eine Geschichte von einem Mord aus den 1960er Jahren kennt, bei der ein Pensionist ermordet worden sein soll. Er schreibt uns dann noch ein paar Eckdaten, die er davon kannte und fragt, wissen Sie oder Herr Breitegger von dem Fall? Ich wäre sehr daran interessiert, mehr zu erfahren und würde mich freuen, wenn sich hier eine Podcast-Folge ergibt. Ja, und das ist diese Folge. Das war Ende Jänner, dass er geschrieben hat. Und Hans Breitegger, du hast dir das mittlerweile angeschaut und in deiner Serie Tatort Steiermark über diese Tat vom November 1967 geschrieben. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine kurze Ankündigung für das Ende dieser Folge. Ich habe hier unlängst versprochen, künftig immer wieder auch auf eure Fragen einzugehen zum Podcast und sie zu beantworten, soweit mir das möglich ist. Und eine dieser Fragen, die kam schon vor längerer Zeit via Spotify-Kommentar, nämlich zur Folge der Mord am Mehringer Hirstl. Und die lautete, was ist der Unterschied zwischen Gefängnis und Kerker? Und weil das auch zur heutigen Folge passt, werden wir da am Ende noch darauf eingehen. Aber jetzt zum Anfang an, Hans. Am Anfang dieser Geschichte, da steht eine Nachbarschaft im Liebenauer Murfeld in Graz. So schreibst du das in deiner Serie Tatort Steiermark. Ich bin gestern dort in der Nähe mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Es ist, ich stelle mir vor, dass das heute noch so ähnlich ausschaut wie damals. Es stehen eine, ja, sehr viele kleinere Einfamilienhäuser, die wahrscheinlich so zwischen den 50ern und 70er Jahren erbaut worden sind. Es ist eine sehr ruhige Gegend, sehr beschaulich. Ja, und recht nett dort eigentlich. Was war los in dieser Nachbarschaft?
Du hast ja schon geschildert, Einfamilienhäuser. Und der Karl Eder, ein 76-jähriger Pensionist, alleinstehend, hat in einem Haus gewohnt und in der Nachbarschaft zwei 20-jährige Burschen. Das war der Bernhard K. und sein Cousin, der Leopold E. Und die beiden haben gewusst, wie viele andere Menschen auch, dass dieser Pensionist mehrere oder eine höhere Summe Bargeld zu Hause haben dürfte. Er hat Grundstücke verkauft und hat aus diesem Liegenschaftsverkauf hat er Geld lukriert und dieses Geld, hat man vermutet, dürfte er zu Hause aufbewahrt haben. Ja. Jetzt haben diese zwei Burschen, wie gesagt 20-Jährige, einen Plan geschmiedet, ihn zu überfallen und des Geldes zu berauben. Mhm. Wie hat der Plan ausgeschaut? Sie wollten den Pensionisten betrunken machen, also einladen, dann betrunken machen. In der Zwischenzeit hätte sich einer der beiden in das Haus des Opfers geschlichen und hätte nach dem Bargeld gesucht. So war das geplant.
Mhm. Ja, dazu muss man noch sagen, der hatte keine große Pension. 1300 Schilling hat er eigentlich nur pro Monat bekommen als Pension. Das heißt, das war eigentlich überhaupt nicht viel Geld und diese Gegend ist auch nicht bekannt dafür, dass da besonders reiche Menschen wohnen. Und ebenso, wie du schon gesagt hast, durch den Verkauf verschiedener Grundstücke hat er ja relativ viel Bargeld gehabt oder Geld gehabt, so hat man vermutet. Und er hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, hast du geschrieben. Also das wusste man in der Nachbarschaft. Er hat auch immer wieder gerne Geld hergeborgt und war ansonsten eher ein Einzelgänger. Aber darauf kommen wir vielleicht zum
Schluss. Es war ja so, dass man dann letztendlich nur 8.000 Schilling gefunden hat bei ihm Bargeld.
Ja. Zurück zu diesem Plan, ihn betrunken zu machen und zu bestehlen. Zudem ist das nicht gekommen.
Deshalb nicht, weil der Leopold E. es nicht erwarten hat können, dass dieser Plan umgesetzt wird von beiden. Und da hat sie, ohne dass er den Cousin informiert hat, dann in das Haus eingebrochen beim Pensionisten und hat dort 900 Schilling gestohlen. Ja. Und nachdem dieser Einbruch gut ausgegangen ist, hat er sich gedacht, er wartet wieder nicht zu, bis er mit seinem Cousin den Plan ausführt, er macht es alleine. Und so ist er dann im November neuerlich eingestiegen in das Haus, hat dort eingebrochen. Sein Pech war, dass der Pensionist das wahrgenommen hat und sich zur Wehr gesetzt hat.
Mhm. Ja, der erste Einbruch, bei dem er die 900 Schilling gestohlen hat, der war am 12. November und dieser neue Versuch war am 15. November. Und der Pensionist, der hat den ersten Einbruch aber danach schon wahrgenommen, glaube ich, und das auch bei der Polizei gemeldet. Das heißt, dort wusste man schon dann, dass bei ihm eingebrochen worden
ist. Das schon, aber er hat nicht gewusst, dass das der Bursche aus der Nachbarschaft ist. Nicht? Das war, und jetzt hat er noch ein frischer Tat ertappt und er wollte ihn natürlich zur Rede stellen und da ist es zur Auseinandersetzung gekommen. Und er hat ihn dann niedergeschlagen, er hat ihn gefesselt mit einem Leintuch, geknebelt und der war eigentlich schon bewusstlos, der ist leblos dort gelegen, das Opfer. Und der Muse, er hat das später bei Gericht, da werden wir ja noch auf das zurückkommen, hat er immer wieder von einer so quasi, unter Anführungszeichen, Notwehrsituation gesprochen, weil der Pensionist ihn hindern wollte, das Geld zu stellen, hat er sich halt gewehrt, so quasi. Sonst hätte ihn eh nichts getan. Das hat nicht gehalten bei Gericht, aber wie gesagt, auf das kommen wir noch, weil er mehrere Verletzungen gehabt hat. Mhm. Es waren Rippen gebrochen, also er muss ihn schon sehr misshandelt haben.
Ja, er hat ihn dann eben dieses Leintuch übergestülpt, ihn damit geknebelt und letztendlich umgebracht, eben dieser Einbruch, das Geld hat er nicht gefunden.
Umgebracht hat er ihn nicht, das Opfer ist erstickt.
Ja.
Natürlich war es ein Mord, aber er ist erstickt, er hat sonst nichts mehr, er hat ihn nicht mehr gewürgt oder erdrosselt oder sonst oder erstochen, sondern es war, er ist an der
Knebel. Er hat den geknebelt zurückgelassen genau, und infolgedessen ist er gestorben.
Er ist erstickt und deshalb ist er gestorben.
Ja.
Was an der rechtlich nichts ändert dran.
Ja. Was war dann nach der Tat? Hat er dann noch versucht, diese große Bargeldmenge zu suchen oder ist er geflüchtet? Was hat er danach gemacht?
Er hat natürlich nach Bargeld gesucht. Er hat zu dem Zeitpunkt, wie ihn der Pensionist überrascht hat, bereits 6.500 oder 700 Schilling.
Ja, 6.800
Schilling erbeutet gehabt, die hat er schon gehabt. Er wollte dann noch weiteren Bargeld suchen. Das hat er dann nicht mehr gemacht, sondern er ist dann nach Hause. Der Cousin hat ihn dann in der Früh, das hat sich in den frühen Morgenstunden abgespielt. Der Cousin war dann schon auf, wie er heimgekommen ist, hat gesehen, der war außer Haus und hat sich aber dabei nichts mehr gedacht. Mhm. Und der andere hat aber nichts gesagt. Der Täter hat geschwiegen, hat auch nichts gesagt. Es haben dann nächsten Tag die Zeitungen berichtet über dieses Verbrechen, weil die Leiche ist ja sehr schnell gefunden worden.
Ja.
Ich glaube, ein Nachbar hat ihn entdeckt. Und dann ist man an die Medien herangetreten, man hat die Zeitungen informiert, man hat aufgerufen, man wollte Hinweise aus der Bevölkerung haben, weil es hat ja keine gescheiten Spuren gegeben.
Aber sein Cousin hat auch so dann über die Zeitungen, die dann eben am 17. waren dann die ersten Berichte, glaube ich, davon, hat auch so davon erfahren, dass eben der Karl Eder, der Nachbar, der Pensionierte, so zu Tode gekommen ist. Hat er dann seinen Cousin sofort damit in Verbindung gebracht?
Er hat ihn sofort verdächtigt und er hat gewusst, er war überzeugt davon, dass er der Täter ist und letztendlich hat es ihm der Leopold alles erzählt. Es war ja klar, die wollten den überfallen. Wer soll in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, vom Plan weg bis zur Tatausführung, wäre wirklich ein Zufall, wenn da ein fremder Täter jetzt den Karl Eder überfallen würde und töten würde. Mhm. Und der hat sofort darauf geschlossen und hat das auf den Kopf zugesagt und der Leopold hat es auch gestanden.
Aber er hat ihn gedeckt dann. Er war bereit, ihm ein Alibi zu geben.
Er war bereit, ihm ein Alibi zu geben und deshalb ist der Leopold ja nie in Verdacht geraten. Man hat die ganze, das muss man sich so vorstellen, du hast einen Tatort in einer Siedlung, du gehst einmal natürlich sternförmig weg, du versuchst einmal die Nachbarn zu befragen um im Ausschließungsverfahren mögliche oder Verdächtige auszuschließen, die mit der Tat wirklich dann nichts zu tun haben, aber aus irgendeinem Grund halt überprüfenswürdig erscheinen. Da ist man systematisch vorgegangen, man hat die Nachbarn befragt und man hat gewisse Leute halt dann näher unter die Lupe genommen. Und so ist man auch auf diese 20-jährigen Burschen gekommen und gesagt, die hätten Geld braucht, es könnte durchaus sein, dass die mit der Tat was zu tun haben, aber der Bernhard K. hat dem Leopold E. ein Alibi gegeben, also gegenseitig haben sie sich eigentlich Alibi gegeben und somit konnte man sie mit der Tat nicht in Verbindung bringen.
Ja, die Ermittlungen liefen ins Leere, gegen Leopold bestand eigentlich kein Verdacht, aber er war trotzdem sehr nervös. Er hatte immer diese Befürchtung, dass man ihm irgendwie auf die Spur kommen könnte und deswegen plante er, sich im Ausland abzusetzen. Und das wollte er einige Monate später tun. Wohin wollte er und was ist dann passiert?
Ja, er wollte sich am 23. April 1968 dann, wollte er das Land verlassen, wollte er Österreich verlassen Richtung Deutschland und dann eben weiter Richtung Südamerika oder Afrika, habe ich vorhin schon erwähnt. Und zwar hat er dort das Fahrzeug seines Arbeitgebers verwendet. Er war ja Installateur.
Ja.
Und Gehilfe und hat ein Fahrzeug von der Firma gehabt und mit diesem Fahrzeug wollte er, wie gesagt, seine Flucht beginnen oder hat er begonnen. Und bei der Ausreise in Aschenwald ist er von der Gendarmerie und von den Zöllnern kontrolliert worden und hat man festgestellt, dass dieses Fahrzeug gestohlen ist. Das hat ja inzwischen der Arbeitgeber angezeigt. Es ist ja nicht an dem Tag passiert, dass er das entwendet hat, sondern vorher schon. Mhm. Und da hat man ihn festgenommen.
Aber man hat ihn da noch nicht in Verbindung gebracht, noch immer nicht in Verbindung gebracht mit dem Mord, aber einige kleinere andere Delikte hat man ihm, glaube ich, nachweisen können.
Es waren so kleinere Eigentumsdelikte und Diebstähle, in die Richtung ist es gegangen. Und er musste sich dann einige Monate später in Innsbruck vor Gericht verantworten und hat dafür 2,5 Jahre Gefängnis bekommen.
Er musste diese Haftstrafe antreten und das alles in dem Wissen, dass sein Cousin noch immer weiß, dass er dieser Täter ist. Und dieses Wissen hat an ihm genagt.
Das war für ihn natürlich eine sehr schwierige Situation, weil er konnte im Gefängnis ja nichts mehr tun. Er konnte nur warten, plaudert der Cousin oder hält er dicht?
Ja, ich glaube, er hat ihm immer versprochen, dass er dicht halten würde, aber er hat sich dann eine Zeit lang nicht mehr gemeldet.
Ja, das war dann später. Insgesamt hat es ja 2 Jahre gedauert, bis man ihn überhaupt mit dem Mord in Verbindung gebracht hat. Und zwar, der Cousin hat ihn besucht, hat ihm immer wieder das Versprechen gegeben, dass er diese Tat für sich behält. Und dann hat aber Zeit begonnen, aus welchen Gründen immer, dass die Gefängnisbesuche des Cousins nachgelassen haben. Und 2 Jahre später, dann ist er einige Zeit gar nicht mehr auf Besuch gekommen und dann hat er befürchtet, aha, das macht er jetzt deshalb, damit er mich vernadern kann und ich sitze im Gefängnis und dann wäre ich wegen Mord verurteilt. Deshalb hat er dann sich einem Zellengenossen anvertraut, zuerst ganz vage, hat ihn nur um Rat gefragt, das war ein Chef im Gefängnis, ich formuliere es jetzt einmal so, er war sehr akzeptiert, weil er einige Gefängnisausbrüche geplant hat, auch für andere, und das war ein Fremdenlegionär, der hat sehr gut Französisch gesprochen, und der Leopold E. hat ihn um Rat gefragt. Mhm. Was soll ich tun, wenn sowas passiert? Oder so in die Richtung. Er hat es alles umschrieben. Es war nicht ganz klar. Und der hat sich gedacht, na, da steckt was anderes dahinter. Und hat begonnen, den auszuhören. Und so hat ihn der Schritt für Schritt immer mehr Details der Tat erzählt. Mhm. Letztendlich hat der Fremdenlegionär die ganze Tat gekannt, den ganzen Ablauf. Er hat gewusst, er hat diesen Mann umgebracht. Grippo hat natürlich keine Ahnung gehabt davon. Und der Zellengenosse hat dann das natürlich für sich in Anspruch genommen. Er wollte Erleichterung haben. Das war ja keine einfache Zeit im Gefängnis. Mhm. Kerker noch damals, ne? Das hast du ja eingangs schon erwähnt. Und so hat er sich Vorteile erhofft und hat einen bekannten Kriminalbeamten also einen unbekannten Kriminalbeamten einen Brief geschrieben und der hat dann mit dem Kontakt aufgenommen und so ist dann letztlich, der Leopold E. hat auch sofort gestanden, wie er damit konfrontiert worden ist.
Ja.
Er wusste, jetzt ist es aus, das Leugnen hilft mir nichts mehr.
Das heißt, das Wissen oder diese Frage in ihm, ob sein Cousin und Mitwisser da jetzt seine Tat preisgeben wird, die hat ihn dazu getrieben, dass er das alles diesem Mithäftling offenbart und der hat ihn dann ausgeliefert, der Justiz.
Richtig, es war jetzt nicht das schlechte Gewissen, das er gehabt hat, sondern die Angst, dass ihn der Cousin verraten könnte.
Er wollte
dieses
Problem irgendwie lösen und hat einen guten Rat gesucht.
Er hat gesagt, der hat schon auf Gefängnisausbrüche geplant, der kann mir sicher sagen, was ich tun soll. Und wie ich das verhindern kann, dass der möglicherweise redet. Und der hat, wie gesagt, der hat sein Vertrauen gehabt.
Ja.
Und der andere hat das natürlich ausgenützt, selber Vorteile im Gefängnis sich herauszuholen. Und so ist die Tat nach 2 Jahren geklärt worden. Möglicherweise, oder ich bin fast überzeugt, wenn der nichts sagt und wenn der Cousin dicht hält, der hat ja ihn nie verraten, nicht? Wahrheit und hätte keinen Grund gehabt. Mhm. Und so wäre wahrscheinlich die Tat bis heute ungeklärt. Unter Umständen.
Das blieb sie nicht. 2 Jahre nach der Tat im Jahr 1967 wurde sie eben geklärt, indem er sich seinem Mithäftling anvertraut hat. Das Ganze ging vor Gericht, schreibst du. Und er war geständig, hast du auch gesagt. Die einzige offene Frage war irgendwie, ob das jetzt, er hat das so dargestellt, in Richtung einer Notwehr. Aber dieser Darstellung hat das Gericht keinen Glauben geschenkt.
Entschuldige, du hast nur eine kurze Richtigstellung. Ja. Er war nicht 67, war die Tat geklärt, sondern 69. Die Tat ist 67 passiert und 69 ist sie geklärt worden und 1970 ist er dann vor Gericht gestanden.
Wie war das dort?
Ja, ich habe schon eingangs auch erwähnt, er wollte das so quasi als Notwehr darstellen. Er hat behauptet, er wollte den Pensionisten ja gar nicht töten. Das war möglicherweise auch eine ehrliche Aussage, aber er musste damit rechnen, wenn er ihn knebelt und fesselt und der bewegungslos ist und dort liegt und keine Luft kriegt, dass er stirbt. Mhm. Und somit ist das ja ein Inkaufnehmen des Todes und ändert nichts an der Situation Mord. Er ist auch wegen Mord dann verurteilt worden. Er hat, wie gesagt, immer wieder behauptet, der Pensionist hätte ihn attackiert, er hat sie nur gewehrt und was weiß ich. Das hat aber der Staatsanwalt, das war der Dr. Hödl, eindeutig widerlegen können, weil er gesagt hat, sie erzählen es komplett, der hat Rippenbrüche, sie müssen sich auf den hinaufkniet haben, sie müssen den misshandelt haben, sonst kann er keine Rippenbrüche haben. Die Geschworenen sind dieser These gefolgt, hat auch der Gerichtsmediziner dann bestätigt, dass es so gewesen sein muss und somit ist der verurteilt worden.
Was war seine Strafe?
Ja, er kriegt 18 Jahre, das war fast die Höchststrafe, weil er hätte maximal 20 Jahre bekommen können, Gefängnis, weil er war ja nicht erwachsen. Das war mit 21 oder 22 hat man gegolten als
noch nicht vollstraffällig,
weil sonst wäre er lebenslang die Höchststrafe gewesen. Und er ist verurteilt worden zu 18 Jahren schweren Kerkers, ergänzt durch ein hartes Lager jedes Jahr am Tag der Tat.
Und Fasten.
Fastentag. Das war damals so üblich. Wenn man ein bisschen erhärten wollte, die Strafe, dann hat man eben, ist fast bei jedem Mordfall so gewesen, dass man mit hartem Lager und mit Fasttag. Das hat es auch oft vierteljährlich schon geben können.
Ja, ja.
Das ist oft vierteljährlich verhängt worden, also in dem Fall am Tag der Tat, jedes Jahr. Und das waren eben diese
Verschärfungen.
Da hat man die Verschärfung
des schweren Kerkers. Ja, dazu kann mich jetzt noch. Das hat uns unser Hörer eben auf Spotify nämlich diese Frage gestellt, was denn dieser schwere Kerker eigentlich bedeutet hat. Ja. In den 1970ern gab es in Österreich eine große Strafrechtsreform und seitdem gelten bei uns die Regeln des Strafgesetzbuches, die bis auf gelegentliche Anpassungen so bis heute gültig sind. Und seit dieser Reform gibt es die Kerkerbestrafung, von der du vorher gesprochen hast und die er damals auch bekommen hat. nicht mehr, sondern wer eine mit Haftstrafe bedrohte Tat begeht, muss bei dementsprechender Verurteilung dann eine sogenannte Freiheitsstrafe antreten, so wie wir sie heute eigentlich auch kennen. Aber wie war das davor? Vor dieser Reform galt in Österreich das Strafgesetz von 1852 und das ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder verlautbart worden und hat dann eben bis Mitte der 1970er Jahre gegolten, nämlich bis zum 31.12.1974. Und darin war eben auch die Bestrafung, über die wir jetzt sprechen, geregelt. Beim Kerker, da gab es zwei Formen, nämlich den normalen Kerker ohne Zusatz ersten Grades und eben in diesem Fall den schweren Kerker, den zweiten Grad. Und ich zitiere dazu jetzt aus dem Gesetz, nämlich Paragraph 15 zum ersten Grad. In dem ersten Grade der Kerkerstrafe wird der Sträfling ohne Eisen jedoch enge verwahrt und in der Verpflegung so gehalten, wie es die Einrichtung der für solche Sträflinge bestimmten Strafanstalten nach den darüber bestehenden oder noch zu erlassenden besonderen Vorschriften mit sich bringt. Es wird ihm mit niemand eine Zusammenkunft ohne Gegenwart des Gefangenenwärters, auch keine Unterredung in einer dem letzten unverständlichen Sprache gestattet. Das heißt, man hat dort Deutsch sprechen müssen de facto und sich nicht alleine mit jemand anderen treffen dürfen, was schon einmal ein großer Unterschied zur heutigen Haftstrafe ist. Und jetzt kommen wir zum Schweren.
Vor allem der Unterschied ist, dass dort angekettet warst oder dass du in Handschellen gefesselt worden bist, das gibt es ja heute
genau, nicht. Dazu komme ich jetzt. Das ist der zweite Grad, in Paragraph 16 ist der geregelt. Der zur Kerkerstrafe des zweiten Grades Verurteilte wird mit Eisen an den Füßen, so wie du gesagt hast, angehalten. Eine Unterredung mit Leuten, die nicht unmittelbar auf seine Verwahrung Bezug haben, wird ihm nur in ganz besonderen und wichtigen Fällen gestattet. Und spannend wird es dann wieder bei Paragraph 19, und das hast du vorher schon angesprochen, das sind diese Verschärfungen noch der Kerkerstrafe, die da angeführt werden. Die Kerkerstrafe konnte, so steht es in Paragraph 19, noch verschärft werden durch A, Fasten, was auch in diesem Fall der Fall war. Das bedeutete, es gab an gewissen Tagen nur Wasser und Brot. Bei uns am Verurteilten eben jedes Jahr zum Tag
einmal,
der Tat.
Jedes Jahr einmal.
Dann B, durch Anweisung eines harten Lagers. Sprich, er durfte dann nicht in einem Bett, sondern musste auf bloßen Brettern schlafen. Auch dann, das war alles zeitlich begrenzt. Also ich glaube, das harte Lager durfte man maximal 3 Tage hintereinander anweisen. Ja, und dann eine weitere Verschärfung ist C, durch Anhaltung in Einzelhaft, das ist selbsterklärend, das gibt es übrigens auch heute noch und ist sehr umstritten, also wird viel diskutiert in der Justiz, gibt es aber noch. Und dann D, das gibt es zum Glück nicht mehr, durch einsame Absperrung in dunkler Zelle, auch das war zeitlich begrenzt und da dürfte man nicht über eine gewisse Anzahl an Tagen hinauskommen. Und E dann noch, das gibt es heute auch nicht mehr zum Glück, die Züchtigung mit Stock und Rutenstreichen. Hier wurde zwischen, Zitat, Jünglingen unter 18 Jahren und Frauenspersonen und erwachsenen Personen des männlichen Geschlechts unterschieden und Männer bekamen eben die Stockstreiche und Frauen oder unter 18-Jährige die Rutenstreiche. Allerdings höchstens einmal pro Haft bei Rückfallstätern und ein Arzt musste da vorher sein Okay dazu geben. Und F, das betrifft nur Ausländer, das war die Landesverweisung nach ausgestandener Strafe. Ja, und das sind im Großen und Ganzen.
Das gibt es aber heute noch, also wenn heute ein Ausländer bei uns einsitzt wegen Mordes, er sitzt 20 Jahre, beispielsweise, es kann auch ein Einbrecher sein, der nur 2 Jahre sitzt oder ein Jahr, dann wird er nach Absitzen der Strafe in sein Land abgeschoben.
Ja, und das sind im Großen und Ganzen die Unterschiede zwischen einer Haftstrafe, so wie wir sie heute kennen, und Kerker bzw. schweren Kerker. Ich hoffe, wir haben die ausreichend beantworten können. Was mich jetzt noch kurz interessieren würde, wie bist du diese Recherche angegangen zu diesem Zeitpunkt der Tat und des Prozesses? Da warst du ja noch kein Kriminalreporter.
Die Antwort gebe ich gleich. Nur ganz kurz noch zurückkommend auf deine Kerker. Erklärung zum Kerker. Also dieses Faktum oder den Umstand, dass man ihn angekettet hat, den hat es in der Zeit nicht mehr gegeben. Also zumindest gesetzlich schon, aber man hat es,
mir
ist kein einziger
worden.
Fall untergekommen, wo man sagen hätte können oder wo aus den Unterlagen hervorgegangen wäre, dass oder das Gericht im Urteil festgelegt hätte, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der angekettet werden muss. Dunkelhaft ja, hartes Lager ja, Fasten ja, aber nicht, so wie ich schon gesagt, nicht nur am Tag der Tat, das hat man auch vierteljährlich verhängen können, halbjährlich verhängen können, aber dass einer angekettet worden wäre, ist mir nie untergekommen in den Unterlagen, das nur als Ergänzung.
Ja.
Wie geht man so eine Recherche an? Ich habe den Fall, habe ich gekannt. Also die Unterlagen, die Zeitungsberichte von damals habe ich in meinem Archiv. Das ist mir untergekommen, wie ich für mein Buch recherchiert habe, diverse Fälle. Und so, da sieht man halt dann wieder, da ist ein Fall, da ist ein Fall. Dann kopierst du das und legst es im Archiv ab, damit du das zur Hand hast. Und das habe ich kurz bevor der Mann geschrieben hat, sogar einmal in der Hand gehabt und durchgelesen und wollte dir den Vorschlag machen, dass wir unter Umständen diese Geschichte bringen. Und deshalb habe ich auch sofort geschalten, wie du mir das Mail weitergeschickt hast. Der hat was Interessantes, den kenne ich natürlich nicht in allen Einzelheiten, das habe ich dann natürlich recherchieren müssen. Was halt noch da ist an Polizeiakten, an Unterlagen in unserem Archiv. Und das sind die Recherchen.
Ja, an der Stelle müssen wir auch vielleicht kurz Danke sagen an unseren Archivar, den Hartwig Sauer, der da noch ein paar Artikel rausgesucht hat. Ja, lieber Hans, danke, dass du uns diesen spannenden Fall mitgebracht hast. Euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt, sage ich auch vielen Dank fürs Dabeisein. Wir haben heute erstmals mit Video aufgenommen. Wir werden das auf Spotify oder YouTube ausstrahlen. Da kann man sich das dann anschauen, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Nachrichten, positive Bewertungen, ein paar Sterne auf den diversen Plattformen. Und ja, wir sagen Danke und bis nächstes Mal bei Delikt.
Danke.